Chrissy Madende. Der Podcast.
Dann würde ich sagen, ein herzliches Willkommen hier bei dem Podcast Fiese Madende. Auf Pelzig Fiese Madende natürlich. Genau. Mein Name ist schon wieder vergessen. Ich weiß gar nicht, wie heiß ich denn. Ich bin der Munchi. Genau.
Ich bin der Christoph. Und wir haben bisher immer noch den Wunsch, dass wir hier eine Stunde lang zusammen quasseln. Es könnte sein, dass es ein bisschen länger wird. Ich würde zuerst mal die Gelegenheit ergreifen und unseren heutigen Gast vorstellen. Und zwar handelt es sich heute um Benjamin Wagener. Der ist 40 Jahre alt und hat einen besonderen Blick auf die Welt, nämlich den Blick durch die Kameralinse. Das hat er wahrscheinlich auch noch nie gehört bei einer Vorstellung von sich selber. Ich glaube, dass er als passionierter Filmfan mit seiner beruflichen Tätigkeit als Medienpädagoge und Kameramann und Cutter seinen Traum verwirklicht hat und selber halt ins Filmgeschäft einzusteigen. Mit seinem Blockbuster Hive wie Trive hat er viele Menschen von seinen Fähigkeiten als Geschichteerzähler beeindruckt und so auch uns, wie wir hier sitzen, so sind wir auch zusammengekommen sozusagen. Es ist ein Geschichteverzähler. Er ist nicht nur sehr gut mit dem, was er macht, sondern ist auch ein sehr netter Kerl. Herzlich willkommen, Benjamin Wagener.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
In unserem Zelt.
In eurem schönen Zelt hier.
Ja, vielleicht die klassische Frage zu Beginn. Und zwar hast du gerade, als du hier reinkommst, hast du ja meine Mutter auch kurz kennengelernt. Die hat gesagt, ich soll dich gleich was fragen. Medienpädagoge und Kameramann. Hast du auch was Gescheites gelernt eigentlich?
Ich habe tatsächlich am Anfang mal Medienpädagogik studiert, Karte.
Also schon studiert?
Ne? Ja, aber nur so halb. Also ich habe es auch nur bis zum Vordiplom gemacht, okay. Weil ich dann halt einfach nebenher so viel gedreht habe und Quatsch gemacht habe, dass ich dann halt einfach gesagt habe, ach komm, ich mache dann doch halt als Kameramann dann doch noch mehr Sachen. Und bin, also ich habe da an der Universität Landau studiert und da kann man ja Diplom Erziehungswissenschaften studieren. Und ich hatte den Schwerpunkt Medienpädagogik und Erwachsenenbildung. Und da gab es dann auch zum Beispiel das Unifernsehen und in Landau gibt es ja auch noch einen offenen Kanal. Und da war ich halt immer super aktiv und habe dann neben dem Studium halt immer mehr als Kameraassistent angefangen zu jobben und immer mehr gemacht und irgendwann danach als Kameramann und irgendwann habe ich dann halt nach dem Vordiplom tatsächlich dann halt mit dem Studium aufgehört und bin dann halt nur noch tatsächlich als Medienpädagoge so ein bisschen hängen geblieben und mache da immer wieder Workshops mit Kids und mit Jugendlichen und auch mit Erwachsenen rund ums Thema Film. Also das ist immer noch so ein bisschen geblieben, aber ansonsten bin ich halt einfach mit meiner eigenen kleinen Produktionsfirma da selbstständig.
Da müssen wir, glaube ich, noch sehr ins Detail, oder würde ich gerne sehr ins Detail gehen. Vielleicht vorher aber mal die Frage, weil es mich selber persönlich sehr interessiert. Monchi, wie stellst du dir das eigentlich vor? So ein Filmemacher und als Kameramann. Jetzt mal rein, auch visuell, aber auch so vom Arbeitsalltag her. Was denkst du, wie sieht der aus?
Du weißt, dass ich selbst Filmemacher bin.
Ich weiß, ja, du bist also, ein großer Geschichteerzähler.
Genau, eine große Geschichte erzähle. Also ich habe meine erste Versuche damals mit der Super 8 Kamera von meinem Vater gemacht und habe dann irgendwie so die Dinosaurierfigur aufgestellt, habe es abgefilmt. Ja, so Sache habe ich gemacht. Und so stelle ich mir das auch vor. Also wenn ich morgens aufwache, als erstes einen Kaffee trinken geht. Mich in den Garten setzen.
Du erzählst immer wieder deine eigene Geschichte.
Ja, das ist.
Nee,
das
aber jetzt mal ein bisschen, stell das einfach mal jetzt ein bisschen plastisch vor. Guck mal, jetzt, du bist jemand wie der Benny, ja, der wirklich was zu erzählen hat.
Genau.
Wie ist dein Arbeitsalltag? Ich will nur mal gucken, ob es sich dann deckt mit seiner.
Ich meine, wir gucken. Also, ich stehe jetzt erst einmal morgens aufstehen, Kaffee trinken. Das ist wirklich so. Das würde ich machen. Da würde ich erstmal recherchieren, also Recherche machen. Recherche machen, um zu gucken, hey, was könnte mich interessieren. Und dann würde ich mal Kamera auspacken und das loslegen zu filmen. Ich würde zum Beispiel mit dem Gatte, würde ich die Vögel filmen und würde vielleicht einen Horrorfilm draus machen, wie die Vögel oder so. Also so stelle ich mir meinen Alltag als Filmemacher vor, also meinen Ablauf. Und abends habe ich einen fertigen Film. Ja. Und dann zeige ich dann am nächsten Tag im Kino. Ja. So, also so stelle ich mir das vor, ich weiß es nicht.
Ja, es ist schon interessant, weil ich habe hier ganz viel in offene Kanäle immer gemacht und auch Workshops gegeben und ganz viele Filmemacher dort machen es genau so. Also die filmen danach dann den Weiher und dann für die meisten Leute ist es auch Horror, wenn sie es sich dann angucken.
Merkst du, es deckt sich. Also ich bin gar nicht so also weit entfernt.
Ich bin immer wieder verblüfft, das Orakel von Fürs Gernheim, was das doch für genaue Sache irgendwie so raushauen kann.
Ja. Und wann trinkst du die Scholle?
Den Hoch oder davor? Aber dann brauche ich meistens den Hoch.
Okay. Aber die allerwichtigste Frage, Benni, wäre jetzt, trinkst du wirklich Kaffee?
Nee, eigentlich nicht.
Okay, das passt nicht.
Aber der Rest passt.
Ja, aber wie müssen wir uns das vorstellen? Also wir haben schon mit einigen kreativen Leuten so gesprochen und bisher war das dann immer doch ganz bodenständig. Wir haben uns das in der buntesten Farbe ausgemalt, wie so ein Alltag von so einem kreativen Typ irgendwie halt aussieht. Ne?
Ja.
Ja, wie ist das bei dir? Was machst du so?
Na gut, es kommt immer darauf an, was man macht. Also man muss natürlich irgendwo halt sein Geld verdienen und bei mir ist es tatsächlich oft dann durch Imagefilme zum Beispiel, Produktvideos, das sind dann halt wirklich so Auftragsarbeiten, die man dann hat.
Hast du da mal ein Beispiel? Was hast du mal gemacht zum Beispiel?
Zum Beispiel für die Firma Klein, also so ein Spielzeughersteller, da habe ich zum Beispiel so Produktvideos gemacht, wo man einfach dann sieht, wie die Spielzeuge funktionieren, was für Funktionen die haben, wie die aussehen, so mit dem Lichtzelt wurde da ein bisschen was gemacht. Das ist so ein typisches Ding, was man sich so vorstellen kann.
Das kommt doch am Monchis Vorstellung schon ganz gut hier. Packst die Kamera aus und spielst ein bisschen Carrera-Bahn und filmst das halt dabei.
Kommt schon ein bisschen, ja, teilweise. Teilweise kann das sein. So.
Oder Transformers aufgebaut und ein bisschen rumgespielt. Ja. Sehe ich, es passt. Hey, ich werde Filmemacher.
Und schon rollt der Rubel. Also das heißt, man kann dich tatsächlich auch buchen als Firma und kann sagen, ich brauche für meine Webseite brauche ich filmische Darstellung von irgendwas?
Zum Beispiel, genau. Also es gibt ja ganz querbeet, können das unterschiedliche Sachen sein. Manchmal ist es dann, kann es mal ein Live-Mitschnitt von irgendwas sein. Manchmal ist es wirklich ein Imagefilm, wo man dann halt ein bisschen durchplant oder vielleicht auch eine Maschine, wo einfach gezeigt werden soll, was die Tolles machen kann. Oder Interviews mit Leuten, Zeitzeuge-Interviews habe ich zum Beispiel auch schon oft gemacht. Also das sind so typische Jobs, die man dann halt immer mal wieder hat. Und parallel dazu sind halt bei mir noch diese pädagogische Sache, also dass ich dann halt immer mal vielleicht mal einen Workshop mache, der vielleicht mal einen Tag, manchmal eine Woche geht, wo dann halt dann einfach rund ums Thema Film was gemacht wird, ein bisschen was erklärt wird, was so Bildgestaltung angeht, zum Beispiel, wie man Kameras benutzt, also querbeet, das ist so alles mit dabei, sag ich mal. Und dann gibt's natürlich auch noch so Sachen wie jetzt zum Beispiel Hilfe mit River oder so ein bisschen diese kreativere Sache, sage ich mal, wo man dann halt so ein bisschen selbst das macht. Und da ist es halt natürlich immer so, man recherchiert dann immer so nebenher quasi. Also das ist, glaube ich, eine Angewohnheit von mir, dass ich halt immer mehr viel Sachen durchlese und mich für viele Sachen interessiere. Und da kriegt man immer Idee, was man halt, was da passen könnte oder so. Jetzt zum Beispiel für Hebe wie Driver. Ihr wisst ja, da hat man ja ganz viel unterschiedliche Sachen besucht oder sich Sachen angeguckt von der Pfalz. Und das ist ja einfach über die Zeit gekommen, wo man überall was aufgeschnappt hat und irgendwas gelesen hat und dann denkt, das wird ja ganz cool zusammenpassen.
Zu dem Punkt Hebe wie Driver, da wollen wir natürlich auch noch ausführlich drüber sprechen.
Was ist Hebe wie Driver?
Was ist Hebe wie Driver? Ich denke, was denn?
Ja, also Leute, die jetzt da reinschalten,
ja,
also die wissen nicht, was Hebe wie Driver ist.
Ich denke, der Punkt, den müssen wir tatsächlich später noch gut ansprechen. Mhm. Was man vielleicht im Vorfeld schon sagen kann, der geneigte Zuhörer jetzt von diesem Podcast kennt es vielleicht auch schon oder weiß das schon, dass mir Zwerb ist, sondern dass du, Monchi, da damit zu tun gehabt hast mit diesem Film Hebe wie Triver. Deswegen kennen wir uns auch und deswegen sitzen wir heute auch so schön zusammen. Vielleicht das mal da dazu. Mhm. Zu dem Thema Medienpädagoge, das hast du ja gesagt, das habe ich in dem Zusammenhang, als ich da ist erst schon mal was bei dir davon gelesen habe, auf deiner Website, habe ich habe ich auch vorher noch nicht so gehört. Also klar, dass es Medienpädagogik gibt, in der Schule, aber dass man speziell dann von außen kommt zum Beispiel und sowas macht, das war mir relativ neu. War das so das Ding, wo du gesagt hast, das will ich machen? Oder hast du so dieses klassische Feuerwehrmann, ich will gern Filmemacher werden oder so, das eher im Kopf gehabt, früher mal? Wie bist du dazu gekommen, auf die Idee
war? Ach, das, tatsächlich war das wirklich während meinem Studium. Also da gab es in Landau die Kinderuni, das fing da damals an. Gibt es ja heute immer noch, also Kinderuni-Veranstaltungen, wo Kinder von also an die Uni kommen und kriegen dann so von Dozenten quasi einen Unterricht. Also wird halt einfach so eine Vorlesung gehalten, wie kommen die Blasen in die Cola oder so. Also es gibt ja ganz lustige Themen meistens und werden halt kindgerecht, wird das alles aufgearbeitet und die Kids erleben dann mal, wie es so an der Uni ist. Das ist immer eine coole Sache und da war es so, dass die Kinderuni hat einen TV-Reporter in Landau und die haben da jemanden gesucht, der das machen könnte. Und da ich ja als quasi als Pädagoge und halt beim Uni-Fernsehen aktiv war, wurde ich angefragt, ob ich das machen könnte. So. Und das war tatsächlich das Erste, glaube ich, wo es angefangen hat quasi mit den pädagogischen Sachen, wo wir dann halt die TV-Reporter-Kids hatten. Und wir haben dann Berichte gemacht über diese Veranstaltungen mit den Kindern zusammen. Das war damals auch ein riese Aufwand, weil da kam dann wieder so der Ehrgeiz dazu. Also ich habe es nicht alleine gemacht, da war der Olaf Kapsitz war immer mit dabei, also wir haben das immer zu zweit gemacht. Und es gab in Landau im offenen Kanal so eine MLAE hieß das Ganze, mobile Live-Aufnahmeeinheit war das. Und das waren zwei riesige Cases, einmal mit dem Bildmischer und einmal mit so einem Tonmischer. Und eine unendlich lange Kabeltrommel, die ganz dick war, weil da halt irgendwie die ganze Signale übertragen werden mussten. Und haben dann tatsächlich pro Vorlesung da quasi den Vorlesungsraum mit mehreren Kameras damals bestückt und haben das dann halt alles live mitgeschnitten. Ein riesen Aufwand, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber damals war das noch so der Sturm und Drang und da haben wir gesagt, wir machen alles.
Kein Problem. Wobei ich sagen muss, solange wir uns jetzt kennen und mir dich auch haben arbeiten sehe, das ist schon auch immer noch dein Credo. Wenn man es machen kann, dann machen wir es. Wie, wir haben noch eine Kamera übrig, ich hoffe, pack's aus, halt
so drauf. Fahren wir 8 Stunden dahin. Genau.
Filme ein Schild.
Ja,
kommt dann ist wieder es zurück. Wert. Ja, ja, doch, aber ich muss schon sagen, dass das eine Sache ist, die mir sehr aufgefallen ist, jetzt, wenn wir zusammen was gemacht haben, du bist schon sehr an der Sache dran. Also da gibt's auch nicht rechts und links irgendwas, da ist Tunnelblick und
ja,
das stimmt, ich will das so gut machen, wie es geht und ich will das alles jetzt mitnehmen, wenn es geht.
Ja, das stimmt.
Sag mal, Benni, hast du irgendwelche Vorbilder? Also wie wird man so Filmemacher? Also
Schwierig. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt sagen würde, dass ich jetzt, keine Ahnung, einen Kameramann oder Regisseur als krasses Vorbild sehe. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die ich ziemlich cool finde. Also so Werner Herzog zum Beispiel ist halt so eine Legende, kann man sagen. Bei mir war es tatsächlich eher so die Leidenschaft zum Film. Also einfach so, ich habe seit ich ein kleines Kind bin, immer Filme geguckt. Und viel schräge Filme geguckt und war so, schon so ein Film-Nerd. Also schon so absolut so ein bisschen in die Details. Irgendwie so von Filmemacher, was er sich, also die unbekannte asiatische Filme gekannt hat und so eine Filmsammlung dann halt auch aufgebaut hat. Also früher war ich ganz viel auf Filmbörse unterwegs und habe da immer versucht, so irgendwie dann doch noch so die schräge Sache aufzutreiben, die es nirgendwo gibt.
Was ich mir jetzt erst für mich so merke, wenn ich Filme angucke, wo ich jetzt ein bisschen mehr mit dem Thema Film zu tun gehabt habe, auch durch Hebe wie Trive war, dass ich mich frage, wie haben die das gemacht? Ne? Also bestimmte Interviewsituationen, jetzt habe ich gerade gestern Abend was im Fernsehen gesehen, wo ich mir es angeguckt habe und gedacht habe, das waren 2 Kameras. Und der Tonmann war mit der Angel da. Die haben gar keine Mikros dran und so. Habe ich mich dann gefragt, ne? Oder war mir dann klar, so und so wird das gemacht. War das bei dir schon so in dieser Zeit so, wo du so schräge Filme geguckt hast, dass du dich einmal dir die Filme gefallen haben, dass du dich aber auch für das Technische dahinter interessiert hast?
Ja, schon. Also als ich dann angefangen habe, selbst zu filmen, war das natürlich schon immer der Fall, dass ich mir überlegt habe, wie kann man das umsetzen, wie kann man das vielleicht interessant gestalten, wo kann man vielleicht ein bisschen was Schräges rausholen. Vielleicht mal so einen anderen Blickwinkel, den es so nicht gibt oder so. Das ist schon so. Und es gibt, wenn man gerade im, ich finde das asiatische Kino ganz spannend so, weil da gab es halt immer ganz, also das japanische Kino war halt früher ja auch eine ganz, ganz große Nummer.
Ist das so eine Nerd-Sache? So japanisches Kino? Oder gibt es was, wo man jetzt sagen kann?
Irgendwann wird es schon ein bisschen Popkultur. Also es ist ja, wenn ich jetzt so an die Anfänge zurückdenke, da war das schon noch was Besonderes. Also da kannten das wirklich nicht viele. Aber inzwischen ist es schon so ein bisschen umgeschlagen, habe ich so den Eindruck.
Ja, könntest du so was Populäres sagen? Also ich könnte mir vorstellen, unser Zuhörer können sich jetzt nicht direkt was vorstellen, wenn man sagt, naja, asiatisches Kino oder japanisches Kino. Gibt es so einen Film, wo man sagt, oh, der Monchik wird einer kennen.
Natürlich. Ja, sag mal. Der Kranich und der Überkranich kenne ich. Drunken Master. Das war doch die Zeit,
oder? Drunken Master?
Ja.
Drunken Master kenne ich nur, wenn du auf der Bühne bist. Das ist noch ein dritter Schon, dann bist du
der Drunken Master. Oder das war doch so in der 80er, 90er Jahre?
Ja, so 70er, 80er. Also, das sind so typisch waren damals so die Shaw Brothers Filme zum Beispiel. Mhm. Das war Hongkong Kino. Da hat Tarantino ganz viel geklaut. Also Tarantino hat so Kill Bill. Ja. Da hat er ganz viel von den Shaw Brothers. Da ist auch der Pai Mai, das ist dann der Meister, der bei Kill Bill 2, genau, am Anfang da die Braut trainiert. Und das ist ein ganz bekannter Schauspieler gewesen.
Das heißt, wenn man jetzt sich vorstellen will, was du meinst, wenn man so in diese Richtung guckt, wenn man jetzt sich jetzt Kill Bill anguckt, hat man eine Idee, was das für Genre eigentlich so
ist. Ja, Tarantino macht so ganz geschickt. Also er tut ja ganz viel von Filme klauen, sag ich mal, Klaue ist vielleicht auch ein bisschen das falsche Wort. Also er macht jemand so eine Hommage an die Originale und er tut sie schon in einen neuen Kontext setzen. Aber er schafft es schon immer so ein bisschen die Essenz rauszuholen, wo man dann immer sagt, ach, das war ja das Coole da dran. Und das hat er da auch hingekriegt, tatsächlich, bei mit dem Charakter Pai Mai, weil das so ein typischer Kung-Fu-Lehrmeister ist, der auch so ein bisschen assi ist. So. Und mit Gordon Liu, das ist ja der Darsteller, genau, der hat es ja auch, da hat er auch den Perfekten gefunden. Der war ja bekannt aus die 36 Kammern der Shaolin. Da war das ja so der, denn das ist so ein typischer Film, kam auch immer früher mal im Fernsehen.
Ich habe da mitgespielt, Christoph.
Du warst dabei damals.
Ich war der 37.
Du warst die 37. Kammer.
Jetzt stelle ich mir aber mal vor, dass der kleine Benny, wobei so arg klein wirst du wahrscheinlich noch nicht gewesen sein, aber mit deiner ersten Gehversuche, so mit irgendwelchen Kameras, wie sah das aus? Was hast du gemacht? Was war so? Kann man das vielleicht so vergleichen? Weil meine erste musikalische Gehversuche will ich heute niemand mehr antun. Würdest du die Sache?
Ich muss zugeben, dass ich ziemlich spät tatsächlich erst angefangen habe mit dem Filmemacher. Also ich habe dann erst... Da habe ich schon angefangen zu studieren, also das war Anfang 20 dann, habe ich mitgekriegt, dass es hier in Speyer quasi einen offenen Kanal gibt. Da war ich irgendwie einen Kumpel besuchen und der hat gesagt, ach, guck mal da gibt's so einen Sender, der tut halt alle möglichen Sachen ausstrahlen von Bürgern. War halt auch ein bisschen schräg.
Allerdings, ich kann mich an Sachen erinnern, liebe Zeit. Ja.
Und es gab da einen Filmwettbewerb, das war der Wellensiegpreis hier in Speyer. Ich glaube, den gibt's jetzt nimmer. Ich glaube, der ist vor kurzem ist der irgendwie eingestellt worden, aber den gab's so ziemlich lang. Und da wurde immer ein Thema vorgeschlagen und dann konnte man einen Film dazu machen und einreichen. Und dann konnte man halt was gewinnen, sag ich mal. Also okay. Platz 1, 2, 3 wurden dann hier immer.
Jetzt lass mich raten, du hast mitgemacht.
Ich habe mitgemacht. Also es war dann halt irgendwie so die spontane Idee, weil der Kumpel von mir hatte eine Kamera. Da habe ich gesagt, ach komm, wir machen doch auch einen Film. Und da habe ich mich ziemlich reingesteigert, das weiß ich noch, weil das Thema war damals Speyer und seine Partnerstädte. Okay. Und daraus wurde dann Speyer Invaders. Und das war dann halt irgendwie so ein Alien-Angriff. Und so,
wirklich?
Das waren so Socke, den ich allerdings so ein menschliches Gebiss quasi verpasst habe. Also ich hatte damals bei eBay irgendwelche so Zahnsätze ersteigert. Ja, die ist dann, also wirklich von so Zahnärzten so Restsätze, die sie da so haben.
Echte Zähne?
Ja, also so echte Kunstzähne quasi. So. Aber die sehen halt echt aus. Und wenn du die halt dann den Sockepuppe verpasst, sehen die halt schon sehr freaky aus, wenn die halt echte Zähne quasi haben.
Ohne Scheiß.
Ja, ja, und genau, und die haben dann halt quasi mit ihrem Raumschiff die Erde angegriffen und Generäle von Speyer und von der Partnerstädte, die haben dann halt versucht, das zu verhindern. Und es ist eigentlich immer nur ein Darsteller. Wir hatten damals der Alexander Enzminger, der hat mit mir studiert. Der war unser einziger Darsteller und dem haben wir halt immer passend zu dem Land, wo quasi dann der andere General herkam, haben wir ihm dann halt einfach ein Kostüm verpasst und er war immer da geguckt und hat dann irgendwie eigentlich immer nur auf den Knopf gedrückt und dann halt die Rakete starten lassen. Und ich hatte dann wirklich so Landschaften ein bisschen gebaut, so wie bei, ach Gott, ich weiß gar nicht, wie das, da gab es ja früher auch so diese, ah, ich weiß gar nicht, wie das hieß, da gab es ja so Puppenraumschiffe, die so gestartet sind. Ich weiß gar nicht, wie die Serie hieß früher.
Augsburger Puppenkiste.
Nee, da gab's was, wo so Sci-Fi-mäßig war. Ja, so ein bisschen, ja. Das also, ich hatte wirklich so Landschaften gemacht, hatte das Äste reingesteckt als Bäume und hatte alte Motherboards dann irgendwie angesprayt. Und das war dann halt, sah so ein bisschen dann von oben aus, wenn dann so Erde zwischendrin war, wie halt wie so eine Militärbasis.
Ja, wie geil.
Und da waren halt so diese Rakete und die hatte ich mit so einer Leinenschnur befestigt und hatte unten drunter so Sternensprüher, die ich angezündet habe. Und so wurden die dann hochgezogen. Geil. Und sind dann halt gestartet. Und dann sind halt die Rakete auf das Raumschiff zugeflogen und haben es am Ende in die Luft gesprengt.
Benni, warum kenne ich den Film nicht? Warum habe ich den noch nie gesehen?
Ach, ich weiß,
er hat es wohl nicht geschafft über die Stadtgrenze hinaus oder was ist passiert?
Sind wir tatsächlich Dritter geworden.
Dritter seit der Woche ist sehr gut.
Ja. Und wir haben den Publikumspreis vom Lameco Kurzfilmfestival gekriegt. nicht Publikumspreis, sorry, das war ein Pferd. Der Regionalförderpreis.
So aber das war der erste Arbeit sozusagen,
genau,
oder,
genau.
Wo du in die Öffentlichkeit getreten bist du mit und das hast du auch selber geschnitten dann schon.
Ja, genau. Mhm. Genau. Das war dann so damals, da war der Kai, hieß er, noch mal ein Kumpel hat noch mit dabei. Mhm. Und ich habe mir dann schon während dem Dreh, also er hat am Anfang gefilmt und hat da viel gemacht, aber ich habe mir schon während dem Arbeiten habe ich mir dann auch meine eigene erste Kamera gekauft und habe dann auch selbstständig dann halt auch gemacht und habe dann auch selbst, also ich habe da dann halt dann voll mit drin und voll da dabei.
Und das war wahrscheinlich in etwa so, wie wir angefangen haben, Musik zu machen und gemerkt haben, das erste Mal in einer Band, ne?
Ja, unsere erste Gehversuche gibt's auch nicht im Internet, oder?
Ja, ich weiß, nee, nicht wirklich,
wie ist das?
Aber aus gutem Grund.
Aus gutem Grund. Wir haben ja auch hier in dem Podcast, haben wir ja auch so eine Spotify-Liste, normalerweise haben wir da auch Musik drin. Das Video kann man jetzt leider nicht online machen.
Ja, aber wenn es einen Link gibt, kann man das irgendwo angucken, Benni?
Vielleicht. Oh, ich glaube, online ist das, glaube ich, nirgendwo.
Aber könnte man das online stellen?
Ja, ich müsste nur gucken, wo ich es habe, um ehrlich zu sein. Also das ist, glaube ich, eher so in den Tiefen des Archivs, wo ich mal suche. Aber
also das ist deine Hausaufgabe. bis zum Erscheinen vom Podcast, dass mir das zeigen können. Das wäre großartig.
Genau. Ich muss mal gucken, weil ich erinnere mich noch ganz dunkel, dass es da 100.000 Versionen am Ende gab, weil es immer mal wieder geändert wird und Nachschnitte. Ich weiß gar nicht mehr, was dann die normale Version
war. Wir lassen uns überraschen, Benni. Und du wirst dann unten in die Kommentare lese, wenn du es nicht eingestellt hast.
Ah, ja,
die
ja,
okay. Die Leute.
Wie hieß der Film?
Speyer Invaders.
Speyer Invaders, sehr gut.
Speyer, das heißt, du hast schon immer irgendwas mit der Pulse gehabt.
Ja, klar.
Das ist so ein bisschen deine Richtung, oder?
Ja, klar. Ja.
Ich habe mich die ganze Zeit nämlich gefragt, wenn ich jetzt vorhätte, Filmemacher zu werden oder Kameramann in dieser Szene was zu machen, da würde ich doch nach Berlin gehen oder in irgend so hippe große Stadt. War das für dich niemals ein Thema gewesen, auch zum Studium oder sowas, zu sagen, ich gehe irgendwo anders hin, oder war das damals vielleicht gar nicht so?
Nee, ich habe am Anfang habe ich schon überlegt, nach Ludwigsburg eventuell zu gehen. Also da ist ja auch die Filmhochschule. Mhm. Ich glaube, ich habe sogar den Speyer Invaders damals auch eingereicht. Also das war dann direkt so im Anschluss. Da wurde ich aber nicht genommen, also sie haben gar nicht drauf reagiert, sage ich mal. Und dann habe ich es halt irgendwie probiert. aber ich war dann auch einfach hier einfach zugange, sage ich mal. Also ich habe ja dann, ich komme ja dann schon so ein bisschen von der, ja, von der OK-Schule, also wo man dann halt dann irgendwie so selbst immer am Dreh ist und mache ist und tu ist. Und ich bin einfach hier ziemlich verwurzelt. Und da war es dann halt irgendwie so, dass ich dann zwar schon immer 8 Drehs woanders da hatte, aber halt dann immer so mein Lebensmittelpunkt dann trotzdem hier immer hatte.
Und hat es was mit Sache wie Familie zu tun oder hat das auch mit der Pfalz was zu tun als Region?
Ja, ich könnte mir es jetzt heute noch viel weniger als früher, aber also vorstelle wegzuziehen, das könnte ich mir es eigentlich nicht. So, also das ist schon, man hängt dann halt irgendwie schon total an der Pfalz. Und einfach die Mentalität, das ist halt schon schwer, was zu finden. wo man, finde ich, so dieses Pfälzer Ding so hat, sag ich mal. Also.
Ja, ich meine, man hört das ja schon auch immer wieder, dass es irgendwelche Medien-Cities so gibt, wie jetzt zum Beispiel Berlin, wo dann ganz viele Leute aus Baden-Württemberg leben, weißt du? Die so sagen, ist schon Schelterheim, aber ist halt sehr provinziell, ne?
Ja, aber das finde ich schrecklich. Also das ist, oh Gott, also das sind ja so so Prenzlauer Berg ist ja schwäbisch zum Großteil. Schrecklich. Also sind also schreckliche Menschen. Okay. Es ist schon so ein bisschen so dieses Herabschauende, das dann manche halt haben. Das ist tatsächlich im Media-Ding schon weit verbreitet.
Hast du das auch erlebt in deiner beruflichen Laufbahn, dass, ich meine, du musst vielleicht mit so Leuten auch zu tun haben, ja, und sich austauschen oder auch in geschäftliche Beziehungen, hast du da sowas schon erlebt?
Nö, es ging eigentlich bei mir, also tatsächlich ist ja bei mir ganz viel über die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da hat immer so das eine das andere ergeben und ich bin da halt, glaube ich, eigentlich so gut wie nie irgendwo reingestoßen wo ich mich dann nicht wohl gefühlt hätte oder wo ich dann halt vielleicht mit Leuten zusammengearbeitet hätte, wo ich sagte, nee, das geht gar nicht oder so. Ich fand es eigentlich hier immer ganz cool. Also mir hatte hier immer so das Umfeld, hatte immer so die Leute, mit denen man halt lang zusammenarbeitet. Also ich habe Leute, mit denen arbeite ich jetzt halt schon seit 10, 15 Jahren immer wieder zusammen.
Das heißt, bei Projekten. Dein Netzwerk dann?
Oder ja, genau. Genau, das ist einfach halt, je nachdem, wenn man halt braucht für einen Dreh und wer Zeit hat oder so, dann guckt man halt, wie das da passt. Und da stellt man da immer so ein bisschen das Team zusammen, genau.
Ich stelle mir das bei dir ein bisschen so vor, wie ein Handwerksbetrieb, der sagt, Leute, ich bin spezialisiert dafür, alles bei euch zu Hause zu machen. Und ich habe meine Leute, mit denen ich zusammen schaffe, aber im Notfall kann ich ja alles allein. Also so haben wir dich jetzt auch kennengelernt, ne? Du kannst sagen, naja, ich brauche schon 3-4 Leute, aber wenn einer ausfällt, zur Not kann ich dem seine Position am Ton oder an der Kamera oder als Regisseur kann ich alles machen. Oder du machst es ja meistens auch alles allein, oder?
Ja, also es kommt drauf an, also was man Drehs ist und was man braucht, sag ich mal. Also es gibt ja Drehs, wo man tatsächlich 3-4 Kameras dann halt gleichzeitig betreiben muss. Allerdings, ich komme ja schon wirklich, so wie ich es gesagt habe, von dieser OK-Schiene und halt auch von diesem, man kann selber viel machen und man kann das auch hinkriegen und man kann halt auch Interviews problemlos machen, auch wenn man jetzt halt dann halt vielleicht nur einen Assistent dabei hat, der einfach nur das Mikrofon hält oder da halt nur unterstützend dabei ist. Das geht schon so und das ist vielleicht auch so ein bisschen Unterschied. Also in Ludwigsburg sind die Leute halt immer sehr spezialisiert auf einen Punkt, sage ich mal. Da gibt's halt nur den Kameramann, der macht halt nur Kamera oder es gibt halt jemand, der macht halt nur Regie und da bin ich schon so ein bisschen mehr als Allrounder aufgestellt. Natürlich gibt's dann muss man dann Abstriche machen, als dann derjenige, der sich halt sein Leben lang nur mit Kamera beschäftigt, der hat dann vielleicht noch so einen ganz anderen Blick auf Sache und kann dann halt doch noch, der hat noch so ein paar Tricks und weiß halt, wie man da hier das eine oder andere vielleicht nochmal ausleuchtet oder nochmal ein bisschen so in Szene setzt. Ja, aber das ist tatsächlich jetzt so für mich immer ganz gut gewesen, dass ich so als Allrounder aufgestellt war.
Ja, sinnvoll als Regisseur auch mal hinter der Kamera zu stehen, oder? Also ich glaube, das brauchst du oder nicht?
Es ist schon gut, wenn der Regisseur weiß quasi, was da passiert. Also wie man das auch bildlich umsetzt. Ja. Also man muss natürlich inhaltlich einmal gucken, halt, wie man halt so Interviews zum Beispiel gestaltet, wie da die Frage gestellt werden und auf was man da hinaus will. Aber es ist natürlich auch so, wenn er weiß, wie er das noch bildlich unterstützen kann, wie man dann vielleicht noch zusätzlich was drehen kann, welche Schnittbilder man braucht, dann hilft das natürlich, ja.
Wir sind ja auch ein Pelzer-Podcast.
Ja.
Ja. Was heißt denn, was ist denn für dich Pals? Was bedeutet das für dich? Was ist denn so die Kultur? Also wenn du sagst, du bist nicht fort von hier, muss ich ja irgendwas gereizt haben.
Ja, es ist, also natürlich ist es einfach so das Zwischenmenschliche in der Pfalz. Also es ist natürlich die Pfalz macht ja die Menschen machen die Pfalz aus, finde ich so. Und die Pfälzer Mentalität. Die sagenumwogene.
Was ist das?
Es ist halt einfach so, dass man sich gegenseitig hilft viel. Also ich finde so, was ganz typisch Pfälzer Ding ist, dass wenn man halt, was weiß ich, irgendein Problem hat oder so, und dann kommt plötzlich der Nachbar und bringt dir ein Werkzeug oder so, weil er mitkriegt, dass du da irgendwie was am Rumwerkle bist und es nicht hinkriegst oder solche Sachen. Also dass man halt einfach so mit ein bisschen rumbabble ganz weit kommen kann in der Pals. Auch wenn man halt irgendwie ein Problem hat und man braucht noch was oder da, da, da und dann schickt der dich dort hin und der andere schickt dich dort hin. Aber jeder hilft jedem da noch so ein bisschen. So. Und das ist so was ganz Typisches, auch dass die Leute viel lachen, dass es in der Pals immer ganz lustig zugeht und ja, nicht so verbisse in allem immer. Das finde ich auch immer super angenehm.
Das ist auch schön zu hören, weil unser Podcast wird ja weltweit ausgestrahlt. Das heißt, das hören also, ja bestimmt Leute aus Australien zu. Und,
die erste Abrufzahlen sind sehr, stimmen uns sehr positiv. Ja, es hat sogar einer aus Düsseldorf hatte.
Genau. Aber es ist schön zu sehen. Es ist aber schön zu sehen, dass, dass die Pals ja auch schon vieles also bringt. Also es ist ja so, das hat ja auch viel Wert. Und für dich ja auch, du hast ja nicht umsonst jetzt auch einen Film über die Pals gemacht. Kannst du ein bisschen was erzählen? Du hast vorhin schon erzählt, Hive wie Trive. Was ja. Ist denn, wir kennen es natürlich,
ja,
aber was ist denn so das, was ist ein Hive wie Trive?
Also die Grundkonstellation von Hive wie Trive ist ja die, dass es in Amerika Leute gibt, die retten das sogenannte Pennsylvania Dutch oder Pennsylvanisch Deutsch. Und das ist ja ganz eng verwandt mit dem Pfälzischen. Also es gab vor 300 Jahren etwa Auswanderer, die nach Pennsylvania übergesiedelt sind und bis heute tatsächlich ihre Sprache und Kultur dort erhalten haben, zu großen Teilen. Und ich bin darüber gestolpert, weil ich das mal bei Wikipedia gelesen habe. Das ist halt so, also es ist halt wieder so das Typische bei mir, dass ich mir irgendwie so einen Wikipedia-Artikel nach dem anderen durchlese und von lauter Querverweise immer weiterkommen.
Und da habe ich immer Kopfweh.
Ist es die Recherche?
So kann das gehen. Und da habe ich das tatsächlich gelesen, dass es das gibt. Ich kannte das nicht vorher. Und da habe ich ein bisschen rumgeguckt und habe dann relativ schnell gesehen, da gibt's so Clips im Internet, wo man mal die Sprecher hört. Und es klingt halt super witzig, wenn man das erste Mal hört. Weil das klingt so, als wenn halt so ein Pfälzer Rentner anfängt, Englisch zu lernen. My forelders in Salamals über der Ocean gange. Selbst Pennsylvanisch Deutsch. Also das ist dann, so schwätzen die. Und das ist halt schon ganz cool. Man lacht da viel. Und mir wurde relativ schnell klar, dass da noch nie ein Dokumentarfilm darüber gemacht worden ist. Also noch nie ein längerer professioneller Beitrag. Und das war tatsächlich so ein bisschen die Geburtsstunde. Damals war mein Cousin und seine Frau, also der Björn, ihr kennt ihn ja, Björn ja, und Anne, ja. Die waren beide bei mir abends, nachdem ich das entdeckt hatte, und da habe ich gesagt, ach, da müssen wir noch einen Film drüber machen. Das war so die Geburtsstunde von Hive wie Trive, von der Grundidee. Und dann war es so, dass wir dann den Doug gefunden haben, und der Doug ist ja ein Pennsylvanisch-Deutscher, also er spricht Pennsylvanisch-Deutsch und kommt aus dem Eck, und er macht auch ganz viele Videos, wo er so Sachen erklärt in einem Dialekt, und mit ihm sind wir dann auf Spurensuche gegangen. Da waren wir zuerst in Amerika und haben ihn besucht und sind mit ihm ein bisschen rumgereist und haben geguckt, was ist denn noch da von Sprache und Kultur, und hatten ihn danach auch hier in der Pfalz. So. Und das war quasi so der erste Teil damals von Hive wie Trive.
Und das war ein sehr großer Erfolg. Die ja. Leute auch außerhalb von der Pfalz, also erstmal innerhalb der Pfalz und in Pennsylvania auch, haben das sehr gut angenommen.
Ja.
Ihr habt die Kinos ausverkauft, mehrmals
ja.
mit der Sache. Und es war seither geflügeltes Wort auch. Hive wie Trive an sich ist ja schon eigentlich schon länger ein stehender Begriff. Es gibt eine Zeitung, die der Dr. Michael Werner herausgebracht hat. Seit 30 Jahren, glaube ich, schon gibt es
sie. Ja, ja. Also ja. Michael ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Figur.
Im ersten Teil.
Im ersten Teil war auch prinzipiell, was dieses was Pennsylvanisch-Deutsch angeht in Deutschland, weil er ist ja seit 30 Jahren da aktiv und macht da die Zeitung Hive wie Trive, und er hat uns da ganz viele Sachen auch vermitteln können. Also wo er gesagt hat, besuch doch den, geh doch dorthin, das wäre ja noch spannend, das wäre interessant. Also er ist schon so die Koryphäe auf dem Gebiet, was das Pennsylvanisch-Deutsche betrifft. Mhm. Und er war im ersten Teil, war er dann auch so der Experte, der irgendwie die Sache für uns immer einordnen konnte im Film dann. Das hat dann auch ganz viel geholfen.
Jetzt, Monchi, wie kommst du in die Geschichte dazu?
Das frage ich mich halt noch. Ja.
Das hat ja viel damit zu tun, dass wir heute überhaupt, also genau. ehrlich gesagt, in dieser Konstellation zusammensitzen, richtig. Dass wir überhaupt auch die Idee dann hatten, einen Podcast zu machen. Mhm. Das hat alles damit zu tun. Also es ist heute ganz wichtige Runde hier eigentlich für
eigentlich,
uns.
Eigentlich jetzt, ne? ist es die wichtigste Runde. Ja. der Beginn ja. einer großen Karriere.
Ja, aber wie war das?
Einer Ära.
Du hast natürlich Du hast mitten in der Nacht hast du einen Anruf gekriegt von Benny.
Ich habe mitten in der Nacht einen Anruf gekriegt. Nein, nein, das war nicht mitten in der Nacht. Das war, als ich morgens aufgestanden bin, mir einen Kaffee gemacht habe und dann in der Garde gesetzt habe.
Du deine Gitarre genommen hast, ein paar Weise auf die Gitarre gespielt und die Frösche gefilmt hast.
Ja, und dann noch ein paar Texte irgendwie geschrieben habe und so. Und die Frösche in den Teich
Bild gemalt. Und dann hat das Telefon geklingelt und der Benny war dran.
Genau.
Und?
Wir haben uns kennengelernt bei einem Auftritt. Genau, da warst du einfach da gestanden und hast gefilmt. Also es war ja während der Corona-Zeit, weil wir mit Feinripp ja sehr, sehr aktiv waren. Und da hat uns der Dieter Spierk angerufen. Dieter Spierk, Megasound aus Weingarten, ist unser Techniker. Und der hat irgendwann die Idee gehabt, hey, wir könnten ja ein Online-Konzert geben. Das ist auch richtig live. Da habe ich gesagt, ehrlich, ich möchte das wirklich machen. Und da hat er Leute gebraucht, die das gefilmt haben. Und da warst du auf einmal da.
Ja.
Genau, mit deinen Leuten, gell? Und mit deiner
Also Dieter, ich kenne Dieter ja schon ewig. Also so ein Kumpel von mir hat ja bei ihm auch die Ausbildung gehabt. Und gerade während Corona war das ja auch eine ganz schwierige Zeit für Veranstaltungstechniker, weil da ja alles weggebrochen ist. Und das die Konzerte, das war ja dann eine ganze Reihe, das waren glaube ich dann 7 oder 8 Konzerte, wo wir da gemacht haben, die dann halt im Wochenrhythmus, glaube ich, dann halt damals auch ausgestrahlt worden sind. Und das sollte ja ihn unterstützen. Man konnte ja da auch für Dieter Spende. Und da habe ich ja gesagt, ich helfe dem, also um da das auch, also wir haben ja, hat ja keiner was davon gekriegt. Das war ja einfach dann halt, um ein bisschen auf die Problematik aufmerksam zu machen und das zu unterstützen. Und genau, und da wurde ich ja von Dieter mal gefragt, wie das aussieht, ob ich da was machen könnte. Und habe ich gesagt, ja, natürlich mache ich, gar kein Problem. Und ich habe dann, es waren teilweise Leute vom Dieter mit dabei, so, da waren ganz viele, wo halt bei ihm im Team eigentlich normal dabei sind. Aber wir haben dann auch alles super, also ich kenne ja da auch die meiste, weil ich ja viel immer damit mit ihm zu tun hatte und so.
Genau, und dann hast du mich auch gesprochen, ob ich nicht Lust hätte, beim zweiten Teil mitzumachen.
Ja.
Und dann dachte ich, ja, ich darf mal die Kamera heben oder ich darf mal reingucken und ein bisschen winken. Und am nächsten Tag hatten wir es, glaube ich, noch einmal. Wir hatten dann nochmal telefoniert und dann hast du gefragt, ob ich nicht der Hauptdarsteller machen will.
Ja.
Und so ist das entstanden.
Ja, dann haben wir gelacht alle, ne? Dann haben
wir alle gelacht, dann haben wir aber was ich mich...
Ja, ein Jahr später waren plötzlich in Pennsylvania gestartet geworden. Ja,
und dann werden im Walmart bei der Waffe und werden so, was ist jetzt passiert?
Was ich mich aber halt noch frage, hast du mich gesehen und hast gesagt, jetzt muss ein zweiter Teil her, weil du mich gesehen hast? Oder hast du die Idee schon vorher gehabt?
Fragezeichen.
Er hat bestimmt gesehen, ja, mit dem muss ich jetzt wieder
machen. Ganz im Ernst, weißt du, was er gedacht hat? Er hat gedacht, interessante Persönlichkeit, aber da brauche ich ja Ultraweitwinkel.
16:9.
Ja, 16:9 reicht nicht, aber 24:9 oder so.
Genau. Ja, wie bist du dann auf die Idee gekommen, ein Zweitteil zu machen und dann.
Also. Ach, das war auch so ein bisschen, ein fließender Prozess. Also es war dann irgendwie schon nach dem ersten Teil klar, dass man da viel Sache irgendwie nicht drin hatte oder man gedacht hat, da hätte man noch hin können. Und das hat man jetzt nicht mitgekriegt gehabt, dass es das noch gibt. Und also da waren schon so einige Sachen, wo man denkt, ach schade. Und irgendwann ist so ein bisschen so die Idee gereift, ach, man könnte ja dann wirklich eine Fortsetzung machen und müsste ja nur was Neues erzählen oder das irgendwie in einen neuen Kontext bringen. Und da ist so die Idee entstanden, ja gut, warum dann, man hat ja die erste Teil aus amerikanischer Perspektive erzählt und da wäre es ja jetzt halt nur gut und recht, wenn wir jetzt halt das Ganze mal aus Pfälzer Perspektive noch erzählen und auch mal einen Pfälzer nach Amerika schicken und mal gucken, wie der da das so empfindet und damit zurechtkommt dann mit dem Pennsylvanisch-Deutsch.
Und das war dann schon so, dass du gedacht hast, ich muss jetzt jemanden suchen, der im Prinzip eine Duckseil-Rolle als Amerikaner auf der Pfälzer-Seite auch übernehmen kann.
Ja, genau. Also so ein Film ist natürlich immer ganz, ganz wichtig, dass man da einen Darsteller hat, der halt auch ein gewisses Charisma hat. Und beim Duck war das ja auch ein riesiger Glückstreffer. Das hat ja super gut funktioniert und Doug hat ja auch einfach so diese ganz natürliche Ausstrahlung, die da super gut gepasst hat. Das ist aber nicht selbstverständlich. Also man muss da schon ein bisschen gucken und sich da überlegen, wie man das macht. Und es war tatsächlich auch der Dieter, der mir damals auch gesagt hat, Achtung, der Monchi, der wäre doch was. Das hat mir der Dieter,
danke,
und
der, Dieter.
Und der Kai, also das sind die beiden, ja, die beiden, hat doch gesagt, oh, der Monchi, das wäre doch super und so weiter. Und ich habe mir damals dann auch viele Sachen noch angeguckt oder Samstagsvideos und so.
Oh Gott, das wird dann trotzdem.
Und so. Und da habe ich dann trotzdem dann ich habe dann halt noch so das Risiko abgewogen.
Ja, gut, kann man schneiden. Kann ja, man
schneiden. Kann man machen, was ich will.
Genau, genau. Nee, aber halt an sich, ach Gott, wir haben uns ja dann halt dann nach dem Konzert kennengelernt. Stimmt. Und haben ja dann auch einfach drüber geredet. So, ich war ja ganz offen. So, haben wir gesagt, wir können da mal schauen. Und ja, und das hat ja super, super gepasst von Anfang an. Hatte die Chemie super gestimmt. Und dann war das ja direkt klar, was man so macht.
Ja, wir waren ja schon in Amerika, wir kennen sie ja, Frau Rothe, wir waren jetzt in Amerika. Und wer sich jetzt ein bisschen einen Einblick verschaffen will, was wir in Amerika erlebt haben, es gibt sogar 18 Folgen auf YouTube, die kann man sich jetzt mal angucken. Also jetzt könnt ihr hier mal ein bisschen Stopp machen. Könnt auf YouTube euch die 18 Videovlogs angucken.
Macht's wie der Benny auf Wikipedia. 1000 Querverweise. Und ihr werdet ein bisschen Kopfweh, aber ihr werdet richtig Spaß haben.
Genau. Weil danach habt ihr dann Kopfweh, genau.
Ja. Gut. Hebe wie Trive. Das war wilde Zeit. Jetzt muss ich sagen, jetzt wo es rum ist, und ich nochmal so ein bisschen drüber nachdenke. Ich war ja sehr glücklich, dass ich auch mitgehen durfte und die Tonangel halten durfte. Das war der Job, wo man am wenigsten kaputt machen kann, glaube ich, ne? Oder? Deswegen
war nee, ich Christoph, ich hätte mir allein die Hose geschissen, deswegen habe ich dich mitgenommen.
Ja, ich kann es ja jetzt auch hier eingestehen. Die Christine hat mich vorher angerufen, hat gesagt, es sei so gut, geh mit, das wird nichts.
Lass den Buh nicht allein.
Der wird überfahren, der biegt irgendwo falsch ab, der will sich Hinkelgulasch bestellen und kriegt dann eine Suppe oder so.
Hast du das gerade erfunden?
Ja, das war gerade so eingefallen. Nee, also ich muss schon wirklich sagen, dass das eine sehr prägende 3 Wochen jetzt waren, eine sehr prägende Zeit für mich auch waren, weil ich gedacht habe, als ich den Film angeguckt habe, Hebe wie Trive, wirklich wärmstens zu empfehlen auch, hier jetzt nochmal, wer den noch nicht gesehen hat, muss er das unbedingt machen, war mir aber schon nach 5 Minuten klar, dass das einfach Erzählweise ist, die mir sehr gefällt. Also ich fühle mich da sehr, sehr abgeholt und es hat mir viel Sache auch über meine eigene Heimat und wie ich die Palz sehe, klarer gemacht. Und ich habe gedacht, das reizt mich so, das will ich auch mal sehen. Und es ist wirklich so, wenn man hier kommt nach Pennsylvania, ich bin rumgelaufen oder wir sind eigentlich alle rumgelaufen mit offenem Mund und haben gedacht, Alter, das ist ja wirklich toll, die Leute hier zu treffen, auch zu erleben, wie die Leute, die wirklich pennsylvanisch-deutsch reden, wie die sich freuen, wenn man da Interesse auch dran hat, wenn Leute kommen extra aus Deutschland und haben da Interesse an ihrer Kultur. Das werde ich nie vergessen. Also es war eine tolle Zeit. Vielen Dank nochmal, dass du uns mitgeschläft hast.
Ja, es war ja eine super Sache.
Zeit. Wobei, Christoph, Pennsylvania war super. Amerika war wirklich klasse. Aber was ich trotzdem noch so sagen muss, ist, dass das, was wir hier erleben, also der Film wird ja jetzt nicht nur über Amerika gehen, sondern wir werden auch hier oder haben hier auch schon ganz, ganz viele Sachen gedreht. Und alleine die Erfahrung, alleine die Leute, die wir kennengelernt haben, Christoph, ist schon fast faszinierend.
Du meinst, weil ihr auch auf Spurensuche gegangen seid in der Pfalz und auch viel mit Pfälzer Originale
kennengelernt habt, ja, auch. Magst du da schon ein bisschen was verraten, ein bisschen spoilern?
Ja, also wir haben ja, der Michael Landgraf ist ja auch eine wichtige Figur jetzt in Teil 2. Also mit ihm, Michael, haben wir ja einen Sprachkurs besucht. Da gibt es ja so pfälzische Sprachkurse. Und der ist ja auch so ein bisschen auch so ein Pfalz-Experte. Also er hat ja auch schon Bücher über die Pfalz geschrieben und ist da eben beim Mundartwettbewerb auch immer aktiv. Und da ist, also da haben wir auch jetzt halt auch jemanden sehr, der ganz viel jetzt halt unser Hintergrundwissen quasi zur Pfalz uns jetzt diesmal auch liefern kann. Und wir haben ja dann zum Beispiel noch Steffen Borsell besucht, also noch der ein Karikaturist. Gell, Monty?
Schweres
Wort.
Der
tut Mole.
Schweres Wort. Ist ein Moler.
Ist ein Moler.
Ja, eigentlich ist er, ja, doch, ja.
Eigentlich ist er
ein Zeichner, eigentlich.
Genau. Kategorator-Tourist. Irgendwas mit Terrorist.
Das wär kein Beruf für dich.
Nee. Warum nicht? Aber ich stelle mir das vor, stimmt. Morgens. Oh, ja, okay.
Nee, halt so. Oh, oh Gott.
Ja, und was ich gut fand, das kann man ja auch verraten, wir haben uns diesmal nicht, also diesmal sage ich, ich rede schon so, als wäre ich im ersten Teil dabei gewesen. Ich sag da warum, weil als ich in Amerika war, war es so, als wäre ich schon immer dort gewesen. Das habe ich auch schon mal gesagt.
Ja.
Und da fühlst du dich dann gleich irgendwie, du kehrst schon zum Teil 1 irgendwie dazu.
War das welchem ersten Teil, weil du ihn gesehen hattest oder so?
Ja, dass
du
dann nochmal das Gefühl hattest? Ja, vielleicht beides. Ich habe ihn gesehen ein paar Mal und war jetzt dort.
Ja.
Und da fühlst du dich gleich irgendwie, da hast du den ersten Teil mitgemacht. Auch wenn du gar nicht dabei warst, warst du trotzdem dabei.
Also, als wir Charaktere getroffen haben vom ersten Teil, klar, The Duck zu treffen.
Ja.
Oder Leute zu treffen, die im ersten Teil so ein paar kernige Sprüche rausgehauen haben, da habe ich schon gedacht, ich treffe jetzt hier einen Star. Das war schon krass, ne? Und die waren natürlich überhaupt nicht irgendwie abgehoben oder gar nichts. Die waren total herzlich und es war toll mit denen zu bubble einfach, ne?
Ja, auch die Atmosphäre vom Kutztown Folkfest, das hast du ja schon im ersten Teil so ein bisschen gespürt.
Ja.
Und auf einmal stehe ich drin. Weißt du, also das ist schon so. Das ist für dich vielleicht als Regisseur gar nicht so, das Gefühl hast du, glaube ich, gar nicht, oder?
Ja gut, bei mir war es ja eine andere Nummer so, weil ich bin ja das erste Mal rübergereist, wusste ja gar nicht, auf was was da so auf mich zukommt. So, ich hatte ja nur so vom Michael Werner viele Kontakte und halt mit dem Duck halt den Kontakt hergestellt. Aber im Prinzip war ich noch nie dort und ich kannte das ja überhaupt nicht. Und für mich war das dann ja wirklich so ein Blindflug, so ein bisschen, wo man geguckt hat, wie das alles wird. Also so fing es ja bei mir an, sage ich mal. Und ansonsten hat man ja einfach dann halt so ein bisschen Interviews gemacht, hat geguckt, dass man halt die notwendigen Bilder zusammenkriegt, dass man es irgendwie zusammenschneiden kann, sage ich mal.
War das so die Herausforderung auch? Im ersten Teil?
Ja, beim ersten Teil war es ja auch noch so ein Punkt, das hat ja kein Mensch gekannt. Also wir haben da, es gab ja in Rheinland-Pfalz zu dem Zeitpunkt auch keinerlei Filmförderung. Deswegen hatten wir auch kein Budget erstmal, als wir rübergeflogen sind. Also wir sind wirklich so quasi, haben gesagt, ja gut, wir machen es jetzt einfach. Und im schlimmsten Fall wird es halt ein teurer Urlaub. Und jeder hat halt gearbeitet, während er halt dort war. So. Und wir sind da zu viert drüber geflogen. So. Und und dann war es halt so, dass wir dann das halt abgedreht hätten. Und während wir dort waren, da haben wir eine Zusage gekriegt von der Kulturstiftung Rheinland-Pfalz. Ja, cool. Das weiß ich noch. Weil das ist ja, die fördern ja alles Mögliche und die fanden halt unser Projekt so cool, dass sie gesagt hätten, obwohl wir jetzt keine Filmstiftung sind, fördern wir trotzdem das Projekt. Und die haben uns damals, ich glaube, es waren 30.000 haben die uns gegeben, was für die Kulturstiftung halt auch ein riesen Batze ist, muss man sagen. Mhm. Für einen Dokumentarfilm ist es halt nicht viel. Also normalerweise ist man da in ganz andere Größenordnungen unterwegs, sage ich mal, wenn man so einen Film macht.
Was ist so eine Größenordnung? Was würdest du sagen?
200.000 aufwärts.
200.000 aufwärts.
Ja, also ein günstiger, sagen wir
mal. Einfach, dass man sich's mal vorstellen kann, was sowas wirklich kostet und warum Leute nicht einfach losgehen und einen Film machen oder so. Ne?
Ja, das ist halt klar. Also es ist ja gerade, wenn man halt dann die Sache professionell machen will oder so, dass man darf es nicht unterschätzen, was alle die Technik kostet, was dann halt dann, ich meine, ihr wisst ja, wie das war, mit der Technik, die nach Amerika zu bringen und wieder zurückzubringen, was dann Aufwand wir damit hatten. So.
Ja.
Also das unterschätzen die Leute gern. So. Und natürlich auch Personal, das man halt braucht und einfach die ganze...
Du brauchst alles.
Genau, Übernachtungen, Flüge. So. Wir hatten ja dieses Mal, als wir nach Amerika geflogen sind, das ist jetzt auch kein Geheimnis, ich glaube, wir haben da fast 20.000 gebraucht für die Flüge plus Autos plus Übernachtungen, also die Ausgabe, die wir letztendlich hatten.
Und wir haben nicht im Hotel gewohnt.
Ja, das war bloß, weil der Christoph jeden Morgen sein Captain Morgan, wollte ich gerade sagen.
Captain Crunch
gebraucht hat. Captain Morgan ist was anderes, gell?
Ich kann es dir jetzt so auferlegen. Heute Morgen habe ich die letzte Schüssel gegessen.
Die letzte Crunch, Schüssel,
ja. Muss ich von Amerika mitgebracht.
Da hatte ich immer noch Vorräte. So.
Ja, ich habe genug mitgenommen. Vielleicht noch eine Sache, was mir aufgefallen ist bei der Dreharbeit in Amerika. Ich habe beim Musikmacher öfter mal so die Situation, dass man merkt, das ist jetzt ein besonderer Moment, das ist jetzt ein besonderes Erlebnis, weil vielleicht was passiert, was sehr gut harmoniert auf der Bühne oder so, oder ne, wenn man was sich ausdenkt. Ja, und das klappt dann auch wirklich gut. Und das habe ich beim Dreh von Hive wie Trive 2 auch oft gehabt, bei den Interviews mit den Leuten oder auch bei bestimmten Kameraeinstellungen, wenn Schnittbilder gemacht wurden, dass ich so dachte und mir das so vorgestellt habe, wie das im Film ist und echt so Gänsehaut gekriegt habe und gedacht habe, ach Gott, wie geil. Also das, weil es halt wirklich echt dann halt auch ist. Und weil die Emotionen sehr, sehr stark waren, wenn man so Leute wie die Mary Laub oder sowas interviewt hatten und die wirklich fast explodiert ist vor,
ja,
vor Emotionen und so. Es war sehr witzig, aber auch richtig, richtig tiefgehende Sache halt auch. Es hat mir sehr gut gefallen. Und das ist mir schon beim ersten Teil auch aufgefallen, dass da so Elemente einfach drin sind, wo man sagt, das kann man nicht über. Ja, und ich weiß, wir haben öfters Takes auch gemacht, ne? Und gesagt, oh, das war nicht so, müsste man jetzt nochmal machen. Aber die Situationen, die ich meine, das geht nur mit so einem One-Take irgendwie, ne?
Ja.
Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, war das beim ersten Teil auch so gewesen oder hast du die ganze Zeit gedacht, oh, hoffentlich kriege ich das irgendwie alles zusammengebastelt? Oder?
Ah, man hat dann, ich sag mal so, die Angst ist ja immer nur, dass die Schnittbilder erreichen.
Ja, das haben wir gemerkt. Die Angst hast du, die ist sehr real
gewesen. Aber es war beim ersten Teil auch so. Also da hat man auch die Probleme gehabt, dass man halt dann ja alles ach, ein bisschen bebildern muss, quasi, wenn die halt über irgendwas erzählen. Du zeigst ja nicht immer nur die Leute, die da stehen und reden. So,
das war langweilig,
so, dann,
ne?
Genau, genau. Und beim ersten Teil war es auch so, dass ich dann wirklich fast alles verwendet habe, was so gedreht worden ist, so, weil es halt das war, was man hatte, sag ich mal. Beim zweiten Teil, man darf es nicht unterschätzen, wir haben ja diesmal viel mehr besucht, tatsächlich. Also wir waren ja doch deutlich mehr unterwegs und haben mehr abgedreht. Ja, und mussten halt auch überall gucken, dass wir trotzdem halt Bilder danach hinkriegen zu den einzelnen Sachen. Und das war halt dann auch eine eigene Herausforderung, das dann nochmal zu schaffen.
Benni, mich fragen tatsächlich ganz, ganz viele Leute. Wöchentlich, täglich.
Ja,
ja. Ah ja, wann kommt denn der Film? Ist der nächste Buch fertig? Da sage ich, ja, ja, der Benni, der beeilt sich, der schneidet es jetzt ein bisschen zusammen und dann.
Du machst es ja auch selber, ne? Du schneidest den Film selber.
Ja, ja.
Das ist, wie lange braucht sowas noch, Benni?
Also das, tatsächlich wird es bei dem Projekt dann schon ein Jahr dauern, bis es alles jetzt halt bearbeitet ist. Weil es einfach ein riesen Umfang ist. Also wir haben ja, ich glaube, es waren ja 17 Tage, wo wir in den USA waren, wo wir jeden Tag eigentlich gedreht haben. Und das muss ja alles gesichtet werden, es muss geschnitten werden, es muss erstmal, momentan sind die Sachen ja noch asynchron teilweise, wenn man jetzt mehrere Kameras zum Beispiel hat, das muss ja alles dann halt erstmal auf eine Ebene gebracht werden, dass es halt, dass man zwischen die Kameras erstmal schneiden kann. Das sind halt alles so Arbeitsschritte, die gemacht werden müssen.
Und die machst du alles selbst?
Ja, ja, es muss halt
keiner,
alles.
Gibt's keiner, wo das noch mitmacht?
Nee, das ist schwierig, nee. Mhm. Also ich habe tatsächlich ja im Vorfeld, bevor das Projekt losgegangen ist, mir auch einen passenden NAS-Server dann halt noch angeschafft, der genug Festplatte drin hat und ich hab die Datenmenge händeln zu können. So, weil man
das heißt, du hast einfach richtig investiert nochmal in Computertechnik. Ja. Um das überhaupt machen zu können.
Ja, ja.
Du hast schon gewusst, das wird ein Brocker.
Ja, ja, weil wir haben den ersten Teil haben wir ja zum Beispiel in HD gedreht gehabt. Und jetzt den zweiten haben wir jetzt in 4K gedreht. Und das ist halt datentechnisch natürlich halt nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Das ist einfach, um zur Erklärung, ist einfach eine viel bessere Auflösung. Die Bilder sind schärfer, die sind besser.
Klar, HD hätte es nicht gepackt, weißt du ja.
Ja, ja, klar.
Deswegen 16 zu 9 an.
Ja, du hast gewusst, der Manchi ist dabei.
Da muss
der reflektiert nicht so viel Licht mit seiner schwarzen Klamotte immer. Du musst mal in 4K machen.
Das muss sein.
Benni, wo geht die Reise hin? Wie sieht die Zukunft aus? Für dich jetzt einfach filmisch. Gibt es, nachdem du den Manchi abgedreht hast jetzt so und so weiter, gibt es da überhaupt noch Ziele, die du hast?
Noch große Ziel. Also das Hauptziel ist erstmal das ganze Ding irgendwann mal fertig zu haben. So. Das ist natürlich so erstmal so der nächste große Meilenstein, der da ist, sag ich mal. Und wenn das geschafft ist, was ja auch noch als ganz interessant ist, ist tatsächlich ja Brasilien. Ist ja noch ein ganz spannendes Thema.
Was ist das für eine Tür, die hier aufgeht?
Eine Tür, die hier aufgeht. Weil es gibt in Brasilien gibt es ja auch ganz viele Menschen, die sprechen einen eigenen Dialekt, weil da sind viele Leute vorwiegend aus dem Hunsrück oder Hunsrücker Raum ausgewandert und die sprechen, ich sag mal, den Hinterpfälzer Dialekt, so das ist das Westpfälzische und das ist eigentlich ganz lustig, weil das sind tatsächlich bis zu 2 Millionen Sprecher, die es da noch gibt im südlichen Teil von Brasilien und die haben auch die Sprache und Kultur bis heute erhalten. Also da gibt es zum Beispiel Blumenau und in Blumenau, da findet auch immer ein großes Oktoberfest statt jedes Jahr und das ist inzwischen so groß geworden, dass es angeblich das zweitgrößte nach München ist. Also das ist halt schon ziemlich krass und also da, das finde ich auch ein ganz spannendes Thema, weil da habe ich mich auch schon mit ein paar Leuten getroffen und finde es auch so, wo man sagen könnte, da könnte man auch mal hinfahren und da mal gucken.
Dieser Bereich Dialekt, besonders der Pfälzer Dialekt, der in die ganze Welt gewandert ist, das beschäftigt dich nach wie vor.
Absolut. Es ist ja, es ist ja nicht nur der Dialekt, es ist ja auch so ein bisschen die Kultur, die noch da ist. So. Und das ist bei den Amerikanern zum Beispiel, also Nordamerikanern in den USA, da ist es ja zum Beispiel die Jagd nach Elvetritsche. Das finde ich halt das super witzig, dass sie das zum Beispiel kennen. Oder dass sie Saumarke machen. Also Monty, du hast ja mal jetzt amerikanische Saumarke auch gegessen.
Genau. Ist ein bisschen anders da.
Genau.
Aber auch lecker.
Ihr tut Rede von Seymour.
Das ist Arisch, aber dittlich.
Arisch. Anders wie daheim.
Arisch, aber dittlich.
Also der Dialekt oder beziehungsweise die Pfälzerkultur, die ist einmal rund um die ganze Welt irgendwie
gegangen. Ja, also tatsächlich ist es, also ist die Pfalz ja ganz, ganz spannend, weil der Rhein war immer so ein bisschen wie so eine Autobahn, wo man dann halt die Möglichkeit hatte, auszuwandern. Und da die Pfalz ja oft ziemlich gebeutelt wurde im Laufe der Geschichte, also 30-jähriger Krieg ist da so ein ganz wichtiger Punkt. Und also die Franzosen haben hier auch öfter mal gewütet und da sind ja doch viele Leute, weil es halt oft Elend dann gab. Die Pfalz, ich vergleiche es immer mit Game of Thrones, das sind wir so die River Riverlands.
Okay. Das muss jetzt filmische Vergleich sein.
Da darf hier die Armee marschiert da einfach mal drüber und da ist halt nichts, was da irgendwas auffällt oder so. Ja. Und da ist halt immer viel Plünderung, viel Zerstörung, viel Leid. Und das hat, glaube ich, immer dazu geführt, dass die Pfalz, also einmal hat es auch für die zur Pfälzer Mentalität beigetragen, also dass die Menschen sich gegenseitig so ein bisschen helfen und dass man sich so ein bisschen gegenseitig unterstützt. Ich glaube, das rührt auch viel daher tatsächlich. Und auf der anderen Seite sind aber auch viel dann halt auch einfach im Elend ausgewandert, sage ich mal. Und die Pfälzer, die gingen ja nicht nur dorthin, da waren ja auch Wolgadeutsche zum Beispiel, wo halt sich an der Wolga, da gab es zum Beispiel früher auch Speyer, Landau, da gab es Orte, die so hießen. Und das ist ja dann erst mit dem Zweiten Weltkrieg ist es dann erst passé gewesen, dann halt quasi, wo dann halt,
das Deutsche
wo das dann halt,
verpönt war.
Wo das dann halt geändert wurde und die Leute dann, die wurden ja dann auch wieder vertrieben, die Wolgadeutsche, der weiß es nicht genau wann, es kann auch vorher gewesen sein. Und die gingen dann zum Beispiel auch ganz viel nach Südamerika und haben sich auch dort angesiedelt. Also da gibt es noch ganz andere Gruppe quasi, die dann halt quasi zwar auch ursprünglich aus der Pfalz kommen, aber einen Zwischenstopp dann halt irgendwie an der Wolga hatten und dann nach Südamerika gekommen sind. Also das ist schon interessant. Also so diese Pfälzer-Enklave, Irland auch. Irland gab es 8 Pfälzer, die dort hängen geblieben sind. Also es ist ganz interessant, so wie viel.
Also die Liste an Reiseziele wird immer länger und ich würde mal sagen, wir würden uns jetzt schon mal gleich anbieten dafür, ne? Wenn du Kabelträger brauchst.
Sehr gut.
Vom Anfang weiß ich, mit dieser ganz großen Kabeltrommel, ne, da braucht es ja immer jemand, der die tragt und
ja,
so, ne,
wahrscheinlich. Ja, definitiv.
Ich wäre dabei, würde ich sagen.
Ich kann sogar Klapprad fahren.
Monchi hat ziemlich gut die Ausdauer mittlerweile, der Monchi. Aber ihr liebe Leute und ihr liebe Kinder.
Oh, Christoph,
so langsam,
sag's nicht schon wieder.
Ja, echt? Es tut mir leid, aber unsere Zeit.
Die rennt schon wieder.
Ja, bleibt uns vielleicht, also einfach dir viel Kraft und Ausdauer noch zu wünschen, dass du uns auch weiterhin mit solche tolle Filme beglücke wirst. Ne?
Ja.
Und ja,
vielleicht nochmal hier ein Danke, dass du mich ausgesucht hast. Ja. Das wollte ich schon immer sagen. Danke, Benny. Vielen herzlichen Dank, dass wir das miterleben dürfen.
Ja,
das ist richtig schön.
Das war ganz toll.
Ja.
Ja, wir würden uns gern bei dir erkenntlich zeigen, indem wir dir heute auch anbieten, weil es ist schon spät jetzt Woche. Wir haben ein Zweimannzelt hier auch draußen steht.
Ja.
Also du kannst gerne über Nacht bleiben, wenn
super
du willst. Ne?
Ja,
wärst du dabei?
Ah ja, so gut gemacht.
Na alles, siehst du, Benny ist dabei.
Benny ist im Zelt dabei. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Reißverschluss zu.
Genau. Halt,
ne?
Sag mal, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Und
vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Genau.
Und macht's gut.
Macht's gut.
Ihr Mädchen und ihr Bube.
Bis dann.
Fisi Madende, der Podcast.